Vermögend in Rente gehen, oh, das klingt verlockend, gleichzeitig aber auch furchtbar weit weg. Aber es kann gelingen. Und dabei hilft dir jetzt sogar der Staat. Mit dem neuen Altersvorsorgedepot ab Januar 2027 können Anleger ihr Geld an den weltweiten Kapitalmärkten anlegen und deren Chancen nutzen. Wie das Ganze funktioniert und warum ETFs dafür ideal geeignet sein können, das klären wir in dieser Podcast-Folge.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
In einer meiner letzten Podcast-Folgen, ja, da ging es um das Basiswissen rund um das Altersvorsorgedepot. Jetzt wollen wir auch etwas tiefer einsteigen und uns um die passenden Produkte kümmern, denn trotz der lockenden Steuerbefreiung in der Ansparphase und regelmäßiger staatlicher Zulagen, der eigentliche Hebel ist für euch Zeit und transparente, kostengünstige Produkte, zum Beispiel in Form von breit gestreuten Aktien-ETFs. Und für dieses Thema begrüße ich bei mir im Studio einen Spezialisten, der sich das Thema ETF zur Berufung gemacht hat, Markus Jordan, Gründer und CEO der Vergleichs- und Optimierungsplattform Extra ETF. Hallo Markus, grüß dich.
Hallo Falco, vielen Dank für die Einladung heute über das Altersvorsorgedepot zu sprechen.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Markus, magst du zum Einstieg dich und dein Unternehmen einmal hier kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Extra ETF. Wir sind ein Portal, was sich an Privatanleger richtet und wir unterstützen Privatanleger dabei, bessere Finanzentscheidungen für den Vermögensaufbau zu treffen. Das machen wir, indem wir Informationen natürlich zur Verfügung stellen, aber auch Tools wie zum Beispiel einen Sparplanrechner oder auch andere Rechner, mit denen man eben bestimmte Planungen für seinen Vermögensaufbau machen kann. Und wir haben auch noch einen Portfolio-Tracker entwickelt, wo man dann, wenn man ein bisschen Vermögen hat, das dann auch sehr, sehr gut damit überwachen kann.
Das heißt, ich finde bei euch auf eurer Plattform ETFs und kann aus diesem Riesenwust was ausfiltern.
Ja, genau. Also wir haben natürlich, unser Kernprodukt ist eine sehr große ETF-Suche. Es gibt ja mittlerweile schon tausende ETFs und da kann man dann mit allerlei Filtern dann genau die passenden ETFs für sein Depot finden und dann in unserem ETF-Vergleich natürlich dann auch vergleichen und dann einfach nochmal die feinen und bei ETFs ja Gott sei Dank meistens kleinen Unterschiede der ETFs dann auch nochmal identifizieren.
Zum Thema Filtern, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wir haben viel über ETFs in allen meinen Podcast-Folgen geredet. Aber Markus, bring uns trotzdem nochmal alle auf ein Level. Hier nochmal Basiswissen. Was sind ETFs und warum sind sie eigentlich aktuell so auch beliebt bei den Anlegern?
Ja, also ETF ist ja eine Abkürzung für Exchange Traded Fund und das steht wieder für börsengehandelter Investmentfonds. Was macht ein ETF? Ein ETF bildet immer die Wertentwicklung eines Index 1:1 ab. Also den DAX ist der deutsche Aktienindex oder den MSCI World, ein weltweiter Aktienindex, den kennt man vielleicht. Und da drin sind ja verschiedene Aktien, unterschiedlich viele. Beim DAX sind es 40, beim MSCI World etwa 1300. Und der ETF bildet eben die Wertentwicklung ab. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt als Anleger mich für einen ETF entscheide, dann muss ich eben nicht mich auf die Suche machen nach diesen 1300 Aktien, wenn wir mal beim MSCI World bleiben, sondern ich kann mit einem ETF in alle diese Wertpapiere investieren. Und das hat dann bestimmte Vorteile. Erstens, ich kann den ETF jederzeit an der Börse eben kaufen und auch wieder verkaufen. Das heißt, ich habe da keine großen Binde- oder Haltefristen. Zweiter Vorteil ist, die Kosten von ETFs sind sehr, sehr niedrig. Also es gibt ETFs, die kosten nur 0,05%. Also wenn man da 10.000 Euro investiert, sind es 5 Euro Gebühren pro Jahr. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr niedrig. Und dadurch, dass man den ETF immer an einen Index koppelt, ist der halt auch sehr, sehr transparent. Ich kann also quasi zu jeder Zeit nachschauen, in was bin ich denn eigentlich wirklich jetzt investiert. Wie viel, keine Ahnung, Apple-Aktien habe ich denn im Depot? Wie viel Siemens-Aktien habe ich im Depot? Und das sind so aus meiner Sicht die Kernvorteile von ETFs und deswegen eignen sie sich halt auch sehr, sehr gut zum langfristigen Vermögensaufbau.
Dann lass uns mal ins heutige Thema einsteigen. Altersvorsorgedepot, da soll es heute gehen, Altersvorsorgedepot in Verbindung mit ETFs. Und der Staat, der möchte ja mit diesem neuen Depot den langfristigen Vermögensaufbau in der Bevölkerung fördern. Und da sollen erstmals auch Produkte ohne Kapitalgarantie zum Tragen kommen. Das muss man deswegen nochmal betonen, weil bislang alles, was sonst angeboten wurde, also die Riester-Rente ist ja sonst eine der Möglichkeiten gewesen, da gab es ja eine verpflichtende Kapitalgarantie der eingezahlten Beiträge. Und genannt werden hier in der Community oder auch immer natürlich, wenn man liest, immer wieder ETFs als mögliche Ansparmöglichkeiten. Warum bieten sich diese denn für diesen Vermögensaufbau in diesem Altersvorsorgedepot möglicherweise ideal an?
Ja, ich hatte es vorhin schon so kurz angesprochen. Es sind im Wesentlichen eigentlich die Kosten. Ja, also wenn man Geld anlegt, gibt es ja zwei große Risiken. Das eine Risiko ist, dass ich in eine einzelne Aktie zum Beispiel investiere und das Unternehmen geht pleite und mein Geld ist weg, jetzt mal vereinfacht gesagt. Also das einzelne Aktien- und Unternehmensrisiko. Und das zweite ist, dass ich einfach zu hohe Kosten habe bei meiner Geldanlage. Und bei einem ETF reduziere ich halt das Risiko der Einzelaktienanlage, weil ich immer in einen Korb von mehreren Aktien investiere. Das kann man jetzt sehr, sehr breit machen, indem man mit einem ETF in wirklich Tausende, 5.000, 6.000 Aktien investiert. Oder man kann aber auch, ich springe nochmal dann zurück auf den DAX, einen ETF kaufen, wo halt nur 40 Aktien drin sind. Aber auf jeden Fall sind immer mehr als eine Aktie drin. Und das ist halt dann das Thema Diversifikation, ist da der Fachbegriff dafür. Und das Zweite sind die Kosten. Und das kann man sich am besten immer so vorstellen, wenn man jetzt langfristig die Wertentwicklung der Aktienmärkte anschaut, der internationalen Aktienmärkte, dann gibt es immer so eine Zahl, 6-7% Rendite, die da jährlich erwirtschaftet wird. Und wenn ich jetzt ein Finanzprodukt mir erwerbe, was eine Kostenstruktur, sagen wir mal, von 1% pro Jahr hat, dann klingt es ja erstmal nicht so viel. Ja, ist ja 1%, okay, kann man ja machen. Aber wenn ich nur 6% am Kapitalmarkt verdiene, dann wird mir halt dieses Prozent weggenommen von meiner Rendite und ich habe eine Anlage nur noch mit 5%. Und wenn ich jetzt das mit einem ETF mache und sagen wir mal, der ETF hat Kosten von 0,25%, also es kostet nur ein Viertel von diesem Prozent, dann habe ich halt am Ende viel, viel mehr von der Marktrendite, die mir bei meinem Vermögensaufbau hilft. Ich habe da auch mal ein kleines Beispiel mir vorhin ausgerechnet. Wenn man jetzt 100 Euro im Monat 30 Jahre lang anspart bei eben dieser 6% Rendite. Und ich habe zwei Investments, die ich miteinander vergleiche. Einmal mit 1% und einmal mit 0,25% Kosten pro Jahr. Dann ist der Unterschied zwischen diesen beiden Investments nach diesen 30 Jahren 12.000 Euro. Und nicht, weil die Rendite jetzt besser war, weil beide haben ja grundsätzlich 6% Rendite erwirtschaftet, sondern weil die Kosten unterschiedlich waren. Und diese 0,75% Kostendifferenz macht halt über diese Laufzeit 12.000 Euro aus. Und das ist halt der große Vorteil, wenn ich jetzt also im Rahmen des Altersvorsorgedepots mir einmal das Risiko streue, dass ich nicht in Einzelaktien investiere, um da eine hohe Sicherheit zu haben, und zweitens gleichzeitig die Kosten reduziere, dann habe ich halt eine sehr, sehr renditestarke Anlage, die mich richtig gut über die Zeit dann zu einem ordentlichen Vermögensaufbau bringt und mir dann mein Problem mit der Altersvorsorge auch lösen kann.
Neben den niedrigen Kosten ist ja vor allem ein weiterer Hebel Laufzeit, also Zeit, insbesondere diejenigen von euch hier vielleicht gerade zuhören und sich so zwischen 20 und 30 Jahren bewegen. Da muss man ja überlegen, dass die teilweise ja noch 40 Jahre lang Zeit haben, um ihnen diese Altersvorsorgedepot bis zur Rente anzusparen. 70 lässt grüßen. Kleiner Entschuldigung, muss sein. Schauen wir uns mal diese Laufzeit an. Wir hatten uns ja bei einer Veranstaltung der Deutschen Börse getroffen, Markus, und da hast du einen Vortrag besonders betont, warum es wichtig ist, so möglichst früh mit dem Investieren anzufangen und diese Zeit für sich nutzen zu lassen. Du hast ein paar gute Beispiele da mitgebracht. Hast du die ja auch nochmal dabei? Kannst du uns da nochmal was darlegen?
Wie das? Ja, genau. Der große Vorteil von langen Ansparzeiten, das ist ja der Zinseszinseffekt. Und das ist so ein schwieriges Wort. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet einfach, wenn man Geld am Kapitalmarkt anlegt, machen wir ein ganz einfaches Beispiel, 100 Euro und ich habe 6% Rendite, dann ist ja nach einem Jahr mein Vermögen 106 Euro. Wenn ich jetzt gestern diese 106 weiter investiert lasse zu 6%, dann erwirtschaften ja die 6%, diese 6 Euro aus dem ersten Jahr, auch Zinsen. Ja? Und somit beschleunigt sich dann über die Jahre hinweg mein Vermögensaufbau. Und das sind halt auch dramatische Entwicklungen, gerade bei langen Laufzeiten. Ich habe da auch mal ein Beispiel mitgenommen, auch wieder 100 Euro im Monat, 6% Rendite. Wenn jetzt ein 25-Jähriger anfängt, ich habe es jetzt mit bis zum 67. Lebensjahr gerechnet, wenn jetzt ein 25-Jähriger das investiert, der hat am Ende 227.000 Euro Vermögen angespart. Wenn man jetzt mal Steuern, Kosten, alles Mögliche erstmal weglässt, einfach nur 100 Euro im Monat von 25 Jahren bis zum 67. Lebensjahr, kommen 227.000 Euro raus. Wenn es ein 40-Jähriger erst macht, dann kommt der bis zur Rente auf 80.000 Euro. Jetzt haben die natürlich auch unterschiedlich eingezahlt. Ja, der eine hat ja viel länger 100 Euro eingezahlt als der andere. Aber der 25-Jährige, der hat in seiner gesamten Sparphase 50.000 Euro angespart. Und daraus sind dann eben diese 227.000 geworden. Der 40-Jährige, der hat 32.000 Euro angespart. Also gar nicht so viel weniger, aber aus dem Vermögen sind dann nur 80.000 Euro eben geworden. Ja, und diese Differenz sozusagen, diese massive Differenz, das ist eben der Zinseszinseffekt. Ja, und das müsste man am besten einfach mal, um das selber für sich auszurechnen, mit einem ganz einfachen Sparplanrechner mal ausrechnen. Ich habe den Betrag, die Rendite, die Sparzeit habe ich. Und dann sieht man ja auch schön über so einen Chart, so eine Kurve nach oben visualisiert, wie stark dann und exponentiell dann das Vermögen steigt. Und das ist einfach eine sehr, sehr wichtige Regel, dass man, wenn man an der Börse anlegt, dass man einen langfristigen Anlagehorizont hat. Und das Schöne bei dem Thema Altersvorsorge, das steckt ja schon sozusagen im Namen drin. Altersvorsorge, also es ist etwas für später, für die Zukunft. Und da ist es eben der große Vorteil, dass wenn man das schlau macht, wenn man früh anfängt, dass dann eben über die lange Zeit ein ordentliches Vermögen entstehen kann.
Wenn ich mich ja eben um langfristige Geldanlage kümmere und Altersvorsorge, du sagst, es ist ja dafür gedacht, sollte ich ja auch auf eine breite Streuung setzen, Diversifikation, um von Marktentwicklung, also Chancen zu profitieren, gleichzeitig die Risiken im Zaum zu halten. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Arten von ETFs eignen sich hier eigentlich besonders gut oder gibt es auch welche, die vielleicht nicht so gut gedacht sind, damit entsprechend ich die Diversifikation dann wirklich auch in meinem Portfolio unterbringe?
Ja, da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansichten, wie man das machen kann. Am Ende ist es so, dass sich ein Anleger das natürlich erstmal selbst für sich überlegen muss, weil der eine sagt vielleicht, ich möchte das möglichst einfach machen, ich möchte gar keinen großen Stress damit haben. Der andere sagt, ich möchte ein bisschen flexibler sein, ich möchte es auch ein bisschen selbst gestalten. Und je nachdem, wie man das dann für sich entscheidet, geht man dann den einen oder den anderen Weg. Was sich grundsätzlich sehr gut eignet, wenn man es einfach haben will, ist einfach möglichst breit streuen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass das größte Risiko an der Börse ist, eben nur auf die Aktien zu setzen, die eben nicht die Rendite bringen, ja, weil die pleite gehen oder weil ich die viel zu teuer eingekauft habe, weil ich gedacht habe, das geht immer so weiter. Und das kann man eben vermeiden, wenn man sehr, sehr breit streut. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann streue ich in alle Aktien in Deutschland. Aber da hat man ja dann auch wieder Risiken, nämlich zum Beispiel, was mit der deutschen Wirtschaft passiert. Und die Unternehmen sind halt auch zum Beispiel exportabhängig und so weiter und so fort. Also macht es aus der Sicht, aus meiner Sicht dann am meisten Sinn, einfach in alles idealerweise zu investieren, was es gibt auf der Welt. Also so breit wie möglich zu streuen. Und dann ist man dann bei ETFs, die sich auf Indizes beziehen, die in die Industrieländer und in die Schwellenländer investieren. Also in Regionen wie USA, Deutschland, Europa, das sind eher so die Industrieländer. Und die Schwellenländer ist dann eher Südamerika, Asien und so weiter, also die aufstrebenden Nationen. So, und wenn ich jetzt in alle diese Unternehmen investiere, da bin ich bei 4.000, 5.000, 6.000 Aktien, je nachdem, welchen ETF ich da wähle. In was habe ich denn da eigentlich investiert? Da habe ich in die gesamte Weltwirtschaft investiert. So, und wenn jetzt gerade in Deutschland es vielleicht nicht so gut läuft, dafür läuft es, was weiß ich, in China gerade sehr gut. Oder wenn es in China nicht gut läuft, läuft es vielleicht in Europa wieder besser. Ja, damit reduziere ich die Risiken, mache mich eigentlich unabhängig von irgendwelchen wirtschaftlichen Entwicklungen. Weil was am Ende unterm Strich bleibt, ist die Tatsache, dass alle diese Menschen, die bei diesen Firmen arbeiten, am Ende jeden Tag aufstehen, versuchen, irgendeine Wertschöpfung zu betreiben, um damit ihre Familien zu ernähren. Die Unternehmen haben einen eigenen Drang, Gewinne zu erwirtschaften, um eben den Markt zu bedienen, in dem sie jeweils aktiv sind. Und dann ist es aus meiner Sicht einfach nur total logisch, in diese ganzen Firmen zu investieren, um letztendlich dann in die Entwicklung der Weltwirtschaft zu investieren.
Das ist ja immer die Frage dieser Auswahl. Ne? Wir haben ja diese passiven ETFs, die so extrem breit sind. Und dann haben wir auf der anderen Seite ja die aktiv gemanagten Fonds, wo ein Fondsmanager sich ein Unternehmen ganz genau anschaut und sagt, ich glaube, dem gewichte ich jetzt noch ein besseres Wachstum zu. Und seit einiger Zeit gibt es jetzt Zwitterwesen aktive ETFs. Gibt es denn auch Vorteile oder Situationen, wo du vielleicht sagen würdest, ein aktiver Fonds oder vielleicht so ein aktiver ETF macht dann auch Sinn, um das vielleicht natürlich nicht zu viel, aber teilweise ins Altersvorsorgedepot zu integrieren?
Ja, wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Herangehensweise an. Also die Puristen sozusagen kaufen einfach einen breit gestreuten Index zu niedrigsten Kosten mit der Argumentation, da bin ich im Markt investiert, ich werde langfristig meine 6% verdienen, die ich vorhin erwähnt hatte, und das zu niedrigsten Kosten. Auf der anderen Seite, wie du schon erwähnt hast, gibt es aber andere ETFs, Aktiv-ETFs oder auch Themen-ETFs oder sonstige, davon abgesehen Varianten von den breit gestreuten. Und die haben auch eine Berechtigung. Man muss halt überlegen, was man möchte, was will man erreichen. Aktive ETFs versprechen ja, bestimmte Vorteile. Also zum Beispiel entweder eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt. Wir untersuchen die Aktien und wir kaufen eben nicht die 1300 Aktien aus dem MSCI World, sondern wir kaufen nur, keine Ahnung, die 500 besten aus unserer Sicht und damit werden wir den MSCI World schlagen. So, und das kann funktionieren. Also will ich gar nicht ausschließen. Es ist halt einfach nur die Frage, ob das langfristig über 40 Jahre jedes Jahr funktioniert. Ja, und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Das Schöne ist, dass selbst aktive ETFs jetzt nicht so überproportional teuer sind. Ja, also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fondsmanager durch aktive Auswahl den Markt schlagen kann, war in der Vergangenheit immer etwas schlechter, weil eben die Gebühren auch so teuer waren. Jetzt sind die aktive ETFs von den Kosten her deutlich günstiger als vergleichbare aktiv gemanagte Fonds. Und deswegen ist die Chance, auch den Markt wirklich zu schlagen mit dem aktiven ETF, aus meiner Sicht schon gegeben. Ja, die Produkte sind alle noch relativ neu. Das muss man sich einfach mal anschauen, wie die sich dann wirklich schlagen. Da werden sich sicherlich gute Strategien herauskristallisieren. Ich glaube, für einen Anfänger im Kapitalmarkt, der wirklich jetzt gerade erst mit dem Thema Kontakt bekommt durch das Altersvorsorgedepot, da würde ich zu breit gestreuten ETFs raten und einfach mal damit anfangen, Erfahrungen zu machen. Und wenn man dann da ein bisschen Kapital angesammelt hat, damit ein bisschen besseren Bezug hat, dann kann man sich ja immer noch mal entscheiden, das Depot nochmal umzubauen. Das Schöne ist ja, dass ja innerhalb des Altersvorsorgedepots erstmal alles steuerfrei sozusagen umgeschichtet werden kann. Und eine Transaktion kostet auch nicht so viel. Da kann man also im Laufe der Zeit sein Portfolio auch sicherlich nochmal gut anpassen.
Ich will da mal ein bisschen stärker nochmal auf das Thema Auswahl eingehen. Das hatten wir ja anfangs auch schon mal erwähnt. Und ETFs sind ja sehr beliebt und das führt natürlich dazu, dass es viele Gesellschaften mittlerweile gibt, die permanent neue ETFs auflegen. Und wir haben eine schier unendliche Anzahl von diesen ETFs, die mittlerweile am Markt sind, Tausende. Und das führt natürlich auch dazu, dass Anleger dann unsicher oder überfordert sind, wie sie denn das richtige Produkt finden, um ein Portfolio zusammenzustellen. Jetzt hast du oder bist ihr Spezialisten für das Thema Filtern und Auswahl. Kannst du uns mal so ein paar Kriterien, vielleicht auch einen Leitfaden geben? Wie könnte ich denn bei so einer Auswahl zunächst mal vorgehen, so top-down vielleicht?
Ja, gerne. Also das Wichtigste, das ist immer lustig, wir kriegen ja auch mal Anfragen, welchen ETF soll ich kaufen? Ja. Das ist eigentlich nicht die erste Frage, die man sich stellen sollte. Die reine ETF-Auswahl, die ist eigentlich die letzte Ebene, auf der man sich dann bewegt. Die erste Frage ist wirklich, was will ich denn eigentlich erreichen? Also in was will ich denn investieren? In welchen Markt? In welche Anlageklasse? Wie baue ich denn mir mein Portfolio auf? Also die Frage jetzt zum Beispiel zu entscheiden, investiere ich jetzt in USA? Investiere ich in Europa? Investiere ich in Asien? Und wenn ja, in welcher Mischung? Wenn ich es jetzt mit einzelnen ETFs machen würde, die ist viel entscheidender als dann letztendlich die Frage nach dem einzelnen ETF. Und wenn man sich das für sich beantwortet hat, dann ist es auch viel leichter in einer Suche zu suchen. Ja, weil ich dann natürlich sagen kann, okay, für den Baustein zum Beispiel USA, da möchte ich in einen breit gestreuten ETF, ich möchte keinen aktiven ETF. Ja, dann kann ich über die Filter das schon mal einstellen. Dann reduziert sich mit einer kleinen Filtereinstellung schon mal das Universum auf, keine Ahnung, 500 ETFs. Und dann geht es halt weiter. Und so die Kernkennzahlen, die man bei einem ETF immer anschauen sollte, das sind einmal die Kosten, habe ich schon erklärt, warum. Also je günstiger, desto besser natürlich. Dann würde ich immer auf die Fondsgröße schauen, also wie viel Geld ist da investiert. Das hat den Hintergrund, je größer der ETF ist, desto, sagen wir mal, attraktiver von der Rendite ist er und nicht jetzt von der absoluten Rendite, sondern es gibt ja mehrere ETFs, die auf den gleichen Index gehen. Wenn aber jetzt Großinvestoren, also viel Geld in einen von dieser Liste von den gleichen ETFs, die den gleichen Index abbilden, investiert wird, dann kann ich davon ausgehen, dass das der Beste innerhalb dieser Range ist. Das heißt, ich sollte immer in die ETFs investieren, die das größte Vorvolumen haben. Ich sollte auf jeden Fall mal über 100, besser 500 Millionen Euro sein. Dann sollte man sich überlegen, das Thema Replikationsmethode, also wie bildet der ETF den Index ab? Das muss man nicht übertreiben, diese Entscheidung. Ja, man kann da entweder eine physische Replikation oder eine synthetische, hat beides Vor- und Nachteile. In der Regel werden Privatanleger eher eine physische Replikation wählen. Und dann könnte man sich noch entscheiden, ob man einen tesorierenden oder einen ausschüttenden ETF wählt. Ich würde beim Altersvorsorgedepot eher einen tesorierenden empfehlen. Das heißt, da bleiben die Erträge, also Dividenden zum Beispiel, die da verdient werden, bleiben dann im ETF enthalten und werden mir nicht auf mein Verrechnungskonto dann ausgezahlt. Da muss ich mich also auch nicht um die Wiederanlage kümmern. Das macht der ETF dann automatisch. Und ansonsten, wenn ich jetzt nochmal mehrere ETFs habe, die den wirklich gleichen Index abbilden, dann würde ich am Ende auch nochmal dann einfach neben dem Vorvolumen, was ich schon gesagt hatte, nochmal die Rendite anschauen. Und wenn der eine über 5 oder 6 oder 10 Jahre dann wirklich immer konstant besser war als alle anderen, dann ist es auf jeden Fall mal ein sehr, sehr gutes Produkt.
Und auf deiner Plattform kann man diese Filterfunktionen alle nutzen und so sukzessive dann durchgehen. Und dann bleiben wahrscheinlich immer noch 30 Stück übrig, aber da muss man sich halt irgendwann nochmal entscheiden. Ne?
Genau, aber da kann man das dann sehr schön in den ETF-Vergleich dann übernehmen. Also man kann dann anklicken und sagen, den und den und den will ich mir jetzt mal im Detail vergleichen. Dann bin ich so gegenübergestellt und dann kann ich mir die ganzen Kennzahlen nochmal anschauen, den Chartvergleich anschauen, die Renditen vergleichen. Dann ist das eigentlich relativ leicht zu machen. Am Ende sind es vielleicht für Privatanleger, ich würde mal sagen, vielleicht 20 ETFs wirklich relevant, die man kaufen kann. Wir haben bei uns auf der Webseite auch so einen Bereich, wo wir so Empfehlungen haben im Sinne von, die haben wir quasi schon mal vorqualifiziert. Und wenn man dann jetzt, was weiß ich, in den USA investieren will, dann kann man halt dann aus 3, 4 sozusagen auswählen. Wir haben auch Musterportfolios auf der Seite, da sind die dann auch mit verbaut. Also da kann man sich eigentlich relativ leicht orientieren. Man darf sich da nicht abschrecken lassen von der Anzahl der ETFs. Das Schöne ist, dass für jeden was dabei, also wirklich tausende ETFs, da kann man die kleinste Anlagestrategie umsetzen. Aber wenn man es einfach und bequem haben will und da jetzt nicht groß drüber nachdenken will, dann reichen einfach breit gestreute ETFs. Da gibt es dann Indizes wie den MSCI World, den MSCI Emerging Markets oder den MSCI All Country World oder den FTSE All World. Also da steckt ja auch schon viel im Namen dann drin, in was investiere ich da eigentlich. Und daran kann man sich sehr, sehr gut orientieren.
Die Deutschen und Aktien, das ist ja nicht so unbedingt eine Liebesbeziehung. Und jetzt die Frage mit dem Altersvorsorgedepot, können ja erstmal als Bevölkerungsgruppen richtige Bekanntschaft mit dem Aktienmarkt machen. Im Gegensatz zum Sparbuch gibt es ja auch immer wieder Marktphasen mit stärkeren Schwankungen. Jetzt bist du auch schon alter Börsenhase, hast viele Auf und Abs an den Kapitalmärkten miterlebt. Welche Tipps würdest du meinen Podcast-Zuhörern dann so mitgeben, wie sie mit solchen Marktschwankungen umgehen sollen?
Also erstmal gehören die dazu. Und das Schöne, die meisten werden ja das Altersvorsorgedepot regelmäßig besparen. Ich würde mich dann immer freuen, wenn die Kurse mal runterkommen und dann einfach konstant immer weiter sparen. Also man kauft halt einfach günstig wieder nach und kann sich dann in ein paar Jahren, wenn die Märkte sich wiederholt haben, freuen. Wenn man solche Schwankungen nicht aushalten kann oder möchte, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, das etwas konservativer zusammenzubauen. Ja, dass man eben nicht alles in Aktien, sondern auch einen Teil in Anleihen zum Beispiel investiert. Das ist ja auch möglich. Also man hat ja da volle Flexibilität. Ich glaube, das Wichtigste ist, an der Börse einfach Ruhe zu bewahren. Und das Schöne, und das ist auch nochmal das Thema, da komme ich nochmal auf die Vorteile zurück. Warum hat Börse den Ruf, risikoreich zu sein? Weil Investoren in der Regel viel zu risikoreich investieren. Wenn ich mein ganzes Geld in eine Aktie stecke, weil ich glaube, das ist jetzt der Bringer, und die Aktie geht pleite, dann habe ich mein ganzes Geld verloren. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Wenn ich mein Geld aber in 5.000 Aktien investiere, da werden mit Garantie Unternehmen dabei sein, die pleite gehen. Aber ich habe da so einen kleinen Anteil dran an dem Unternehmen, dass das vollkommen irrelevant ist, weil die anderen, meinetwegen 4.999 Aktien, dafür steigen. Dieses Risiko reduziere ich mir ja brutal, wenn ich in ETFs investiere. Und deswegen würde ich sagen, egal was an den Weltmärkten passiert, wenn ich breit streue, darf ich nur eins nicht tun, wenn es schwierig ist, an den Börsen verkaufen. Ich muss drinbleiben und ich kann auch drinbleiben, weil die ganze Welt wird nicht untergehen. Selbst nach Corona ist die Welt nicht untergegangen. Manche Länder haben noch Probleme, aus der Krise rauszukommen. Manche sind schon längst wieder aus der Krise draußen. Deswegen macht es ja eben so viel Sinn, noch weltweit zu streuen. Sich unabhängig von einzelnen Risiken machen. Einzelnen Risiken bei Einzelunternehmen, bei einzelnen Ländern, bei einzelnen Regionen, bei einzelnen Branchen. Und diese Unabhängigkeit kann ich mir sehr, sehr günstig und flexibel mit ETFs eben einkaufen. Und das schützt mich vor Risiken. Und dann kann ich auch langfristig einfach in den Aktienmarkt investiert bleiben und einfach über die Zeit, über die Jahrzehnte, da reden wir über Altersvorsorge für junge Menschen, einfach den Ertrag des Kapitalmarkts für mich zu niedrigen Kosten einsammeln.
Markus, kommen wir zur Abschlussfrage. Was müsste denn jetzt aus deiner Sicht denn noch passieren, damit das Altersvorsorgedepot ein echter Renner wird und aus den Deutschen vielleicht ein Volk der Aktionäre wird?
Ja, also insgesamt, die Rahmenbedingungen sind ja schon gar nicht so schlecht. Ja, also was ich aus der Branche mitbekomme und aus allen Geschäftspartnern, alle sind happy und alle arbeiten da jetzt fieberhaft dran, da die besten Konditionen, besten Angebote zu haben. Man weiß ja noch nicht genau, was die Banken dann letztendlich daraus machen werden. Ich hoffe, dass es Anbieter geben wird, die das zu niedrigsten Kosten anbieten. Und ich hoffe, dass die Anleger dann auch so schlau sein werden, da wirklich Preisvergleiche zu machen. Weil das Beispiel von vorhin hat ja gezeigt, Kosten sind bei der Geldanlage ein signifikanter Erfolgsfaktor, macht gerade bei diesen langen Zeiten einfach extrem viel aus. Und ich hoffe, dass Privatanleger dann, wenn sie sich für ein Altersvorsorgedepot entscheiden, da mit offenen Augen sich die Angebote anschauen und dann wirklich zu einem Anbieter gehen, der einfach ein sehr, sehr attraktives Angebot hat. Und das Schöne ist, ich kann bei allen Anbietern sehr wahrscheinlich ETFs reinkaufen. Das heißt, dieses Kostenproblem oder Thema, was wir bei den ETFs hatten, das kann ich überall lösen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ein oder anderen Anbieter vielleicht ein teures Preismodell für das Depot an sich haben, manche vielleicht ein günstigeres, und da würde ich auf jeden Fall auch noch drauf schauen. Und ansonsten, ja, wir als extra ETF, aber viele andere auch, Medien, Verbraucherportale, so ein Podcast wie dein Format, sorgt ja dafür, Anleger aufzuklären, und das ist, glaube ich, wichtig. Die Leute dürfen keine Angst haben vor einem Kapitalmarkt. Wenn man langfristig breit gestreut zu niedrigen Kosten investiert, kann man eigentlich nichts falsch machen. Und das würde ich mir einfach für das Altersvorsorgedepot wünschen, dass sich wirklich möglichst viele Leute da jetzt rantrauen, einfach sich mal ausprobieren und dann über die Jahre ihre Erfahrungen machen.
Keine Angst vor dem Kapitalmarkt. Ich glaube, das ist das richtige Stichwort. Genau, wenn ich nochmal kurz zusammenfasse. Also, das Altersvorsorgedepot ist eine wirklich tolle Möglichkeit, um auch mal neue Bevölkerungsgruppen reinzuführen. ETF kann eine super Möglichkeit sein, um hier das Altersvorsorgedepot zu bestücken. Ihr habt die Möglichkeit, ganz breit an den Kapitalmärkten zu investieren. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt ETFs mit 5.000, 6.000 Unternehmen, die wirklich die ganze Weltwirtschaft abdecken. Dann bin ich überall dabei, wo es Chancen gibt. Ich habe meine Risiken minimiert. Achtet auf die Kosten. Vergleicht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch noch kleinere Themen-ETFs mit reinholen. Aber ansonsten, eigentlich kann man sich's wunderbar einfach machen, einfach den Markt für sich arbeiten lassen. Markus, danke für den Austausch.
Danke, Falco. Gerne. Bis zum nächsten Mal.
Das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt weitere Einblicke zum Thema Altersvorsorgedepot bekommen. Und das Thema wird uns die kommenden Monate natürlich auch weiter begleiten, und wir werden euch mit Podcasts, Insta-Posts und unseren YouTube-Videos aus unserer Fit4Trading-Reihe auf dem Laufenden halten. Also, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert unseren Kanal, und ebenso freuen wir uns natürlich wieder über euer Feedback, Fragen, Kritik, Lob oder Anregung. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dazu einfach an wertpapiere@dzbank.de, und bitte beachtet auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.